Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich mit einem Film eines Genres befasse, was eigentlich schon so ein bisschen vergraben für viele gewesen ist, aber aktuell wiederbelebt wird durch einen gewissen Indiana Jones. Aber nein, es ist nicht Indiana Jones, sondern es geht um Abenteuerfilme und es geht um einen Abenteuerfilm, der mich in meiner Jugend in den späten 90ern sehr geprägt hat, nämlich Die Mumie von Stephen Sommers aus dem Jahr 1999. Und da habe ich ihn hier, nicht die Mumie des Podcasts, sondern den lieben Jörg. Hallo Jörg.
Hallo Gregor. Vergrabene Aufnahme, schön. Ja, hallo. Ich freue mich mal wieder bei dir zu sein, Gregor.
Ja, ist sehr schön. Ist eine Weile her. Ich glaube, Batman, ja. Ne, die Batman-Sache, dann Weihnachten richtig. Hier haben wir gemacht,
genau,
die
Whispers und so. Ne? Ja, und über Star Trek haben wir mal gequatscht, als das Jubiläum war.
Ja.
Es wird mal wieder Zeit.
Es wird mal wieder Zeit, ins Mikro zu sprechen. Ja. Die Mumie, Stephen Sommers Kino-Blockbuster aus dem Jahr 1999, ist ein Remake des Original-Mumien-Filmes, des Horror-Klassikers aus dem Jahr 1932, der denselben Titel trägt. Hat 80 Millionen Dollar gekostet und hat Brendan Fraser endgültig den Durchbruch als Star gebracht. Der war ja vorher schon mit erfolgreichen Filmen vertreten. Aber der Film war so ein, so mit seinen 80 Millionen, der war schon ordentlich teuer, aber er war so ein Überraschungshit, als er im Sommer 1999, am 3. Juni bei uns in den deutschen Kinos startete. Und da ist meine erste Frage, hast du den im Kino gesehen, Jörg?
Gregor, da habe ich lange drüber nachgedacht und mir fällt es wirklich nicht ein. Also ich würde jetzt spontan sagen, ja, ich habe den im Kino gesehen, aber ich habe keine aktuelle Erinnerung dran. Normalerweise erinnere ich mich immer an den Film, den ich im Kino gesehen habe, aber bei dem weiß ich es nicht mehr.
Okay.
Ich kann es dir wirklich nicht sagen, aber ich habe den oft genug auf DVD gesehen. Das kann ich dir sagen.
Ja. Ich habe den, du wirst lachen, ich bin auch nicht ganz sicher.
Okay.
Ich bin tatsächlich auch nicht sehr sicher, dass ich den im Kino gesehen habe. Ich weiß, dass ich über den Film damals in Filmzeitungen, die es so in den 90ern gab, wo über Filme berichtet wurde, dass ich über den Film einiges gelesen habe und war so fasziniert von den Mumien-Effekten. Und man hat so gesagt, das ist so ein Abenteuerfilm, so mit wie Indiana Jones, auch so großes Abenteuer, Suche nach dem Buch der Toten, vergrabene Stadt, Anzunamun, die große Liebesgeschichte der Guten von Imhotep und Anzunamun.
Flüche.
Richtig. Ja. Und da ist alles dabei. Du hast mit Brendan Fraser und Rachel Weisz zwar angesagte Newcomer oder gerade am Beginn dazu, Hollywood-Stars zu werden. Arnold Vosloo spielt Imhotep und macht das durchaus, das ist ein haarloses Wunder, so ein bisschen, finde ich. Und ich habe gerade über diese Effekte da viel gelesen und hatte von Stephen Sommers, dem Regisseur, unmittelbar davor den Film Octalus gesehen, Der Tod aus der Tiefe. Auch ein ganz cooler Film.
Ja. Habe ich auch, ich habe den damals auch gesehen, habe aber wenig Erinnerung dran. Und als ich jetzt in der Recherche gesehen habe, der hat den gedreht, habe ich gedacht, Mensch, da war doch was. Der war doch gar nicht so übel. Ist ein Film, der jetzt auf meiner Liste steht, den ich auch mal wieder gucken möchte.
Ja, guck den mal. Der ist mir jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen untergekommen. Also beziehungsweise als Fred Williams starb, wurden ja alle möglichen Filme benannt, mit denen er mitgespielt hat. Und mir fiel da leider zu meiner eigenen Schande nur Octalus so richtig ein. Der Tod aus der Tiefe.
Oder,
Der ist ja auch unter verschiedenen Namen so. Manchmal ist er im Streaming, ist man ja manchmal mal mit dem einen Titel, mal mit dem anderen vertreten. Also witzig ist, Octalus, Der Tod aus der Tiefe, heißt im Englischen Deep Rising. Und dem Namen Deep Rising habe ich ihn tatsächlich bei einem Streamer gefunden.
Ah, okay.
Und, gut. Deshalb, man muss mal gucken, das ist ein schöner Monsterfilm. Und da dachte ich mir, Mensch, Sommers, ich glaube, der kann was. Und wer einen Sommerblockbuster hat und schon Sommers heißt, das muss ja was werden. Und ich weiß, dass ich halt über diesen Film viel gelesen hatte, gerade in Hinsicht auf die Effekte und dieses Ägypten-Abenteuer-Ding.
Ja.
Und ich bin aber nicht sicher, dass ich den im Kino gesehen habe. Es kann also auch sein, dass ich den auch erst im Heimkino später gesehen habe. Ich weiß nur, dass ich den zweiten Teil auf jeden Fall im Kino gesehen habe, weil ich damals so meine zweite WWE-Ära hatte. Weißt du, so nach den ganz frühen 90ern gab es dann nochmal so, war so die Attitude-Ära und The Rock, Stone Cold, so diese, da hatte ich so ein bisschen in meinem Schub, da war ich in der Ausbildung, da hatte ich so Ausbildungskollegen und mein Ausbilder, die waren alle so Wrestling-Fans und dann war ich dann auch wieder komplett in der WWE drin, halt auf einmal, mitten in der Ausbildung. Wir haben uns unheimlich viel über Wrestling geredet und SmackDown gezockt. Und da war dann The Rock so ein großes Thema und dann hieß The Rock spielt da den Scorpion King und deshalb weiß ich, im zweiten Teil war ich im Kino. Dann habe ich den Scorpion King Spin-Off habe ich im Heimkino gesehen und den dritten Teil, den habe ich auch im Kino gesehen.
Ja.
Und finde den gar nicht so schlecht, weil die meisten ja immer so tun, der dritte wäre nicht so gut. Ich finde den dritten eigentlich ganz okay.
Ja. Ne? Ja. Also
im ersten weiß ich es nicht mehr.
Ich weiß es auch nicht mehr. Beim ersten, zweiten bin ich ganz bei dir. Den habe ich auch im Kino gesehen. Mhm. Fand den auch sehr gut. Und dann kam halt auch dieses Spin-Off, Scorpion King. Mhm. Ich glaube, den habe ich mir auch geklemmt. Den habe ich dann auch.
Hast du nicht gesehen?
Nee, ja, schon gesehen, ja, aber nicht im Kino. Und den dritten habe ich dann auch wieder im Kino gesehen, witzigerweise. Mhm. Und eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich keinen von den ganzen Filmen so richtig schlecht.
Nö, nein, schlecht sind die alle nicht.
Also, nein. Ich meine, Scorpion King hat gerade so CGI-mäßig ein bisschen ein paar Einbußen, aber trotzdem.
Der Scorpion King auf jeden Fall, wie er animiert ist am Ende vom zweiten Teil, hat auf jeden Fall ein paar Einbußen. Also, das ist ja eine. Also, um das, bevor wir zu dem eigentlichen Die Mumie kommen, nochmal kurz abzufrühstücken, weil es mich auf Twitter die letzten Tage bewegt hat. Ich habe mir dann die anderen Filme auch nochmal so ein bisschen angeguckt.
Und
mir ist aufgefallen, dass der zweite, der hat schon einiges, was ich nicht mehr so mag. Ist eigentlich nur eine Wiederholung so ein bisschen des ersten. Ich mag den nicht, dass sie diesen naseweisen Jungen haben, ne? Und im Prinzip dieselbe Mumie nochmal und so. Ja, okay. Aber und der Scorpion King, da weiß ich, dass ich damals total auch enttäuscht war, weil ich dachte, oh, The Rock hat da eine große Rolle. Und dann ist der ja nur so in 2-3 Minuten maximal am Anfang zu sehen.
Am Anfang, richtig. Ja.
Und dann animiert, schlecht animiert am Ende als Endgegner.
Ja, absolut, absolut.
Und dieser Scorpion King hat so inhaltlich nichts mit dem Charakter, den er in dem Scorpion King Film verkörpert hat, weil der ja ein Prequel war, davor spielte.
Richtig.
Und da ist er ja so ein stolzer Krieger, aber auch mit einem netten Einschlag und so. Und wie kann der denn dieser wahnsinnige Typ mit der Armee werden dann später? Das wird für mich nicht nachvollziehbar erklärt.
Nee, richtig.
Aber wie gesagt, und der dritte, der war dann schon so die Luft raus aus dem Franchise so ein bisschen von der Mumie. Und aber ich fand ihn damals okay mit Jet Li und so. Ich fand ihn ein bisschen sogar jetzt auch, also jetzt im neuen Gucken sogar ein bisschen kreativer als der zweite Teil gewesen ist, weil er es einfach nur so ein bisschen aufgewärmt hat mit einem nervigen Kind halt. Und das macht der dritte halt nicht. Da ist das Kind Gott sei Dank erwachsen.
Ja,
deshalb war das okay. Und dann gibt es ja noch von Tom Cruise den Mumienfilm, wo er dieses Dark Universe begründen wollte, was ja nicht funktioniert hat.
Nein.
Ja, ist
nein.
Okay, aber.
Kann man gucken. Ich finde halt, dass diese Mumienfilme halt hauptsächlich auch von den Charakteren leben, ne, und von den Darstellern. Also gerade Brendan Fraser, der ja dann damals noch relativ, ja nicht unbekannt war er nicht mehr, aber der hat ja sonst wirklich viel so Klamauk-Filme gemacht, ne? George of the Jungle, Steinzeit Junior.
Richtig. Und sowas. Die 90er, ne?
Wahnsinnig. Ja, schön. Ganz genau, die 90er, richtig. Ja. Dann, wo er mir das erste Mal aufgefallen ist, ist witzigerweise Scrubs, wo er ja auch eine kleine Nebenrolle gespielt hat.
Ey, du musst nur dieses Bild sehen, oder? Nur das Bild von Cox und JD auf dem Friedhof, ne?
Und du hast direkt Gänsehaut.
Absolut. Ne? Also, das ist. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich die prägendste Scrubs-Folge gewesen für alle Zeiten für mich.
Absolut, absolut. Und wo ich ihn auch wirklich hervorragend fand, war Airheads. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Fand ich auch sehr amüsant. Dann hat er hinterher dann hier Reise zum Mittelpunkt der Erde und sowas gemacht. Aber trotzdem finde ich halt die Mumienfilme Leben von Brendan Fraser und Rachel Weisz.
Ja, ja.
Ausgesprochen, ne?
Genau.
Und die als Team zusammen mit den Nebendarstellern, vor allen Dingen mit, John Hannah.
Super, ne?
Funktioniert total gut. Die könnten mir sonst noch irgendeine komische Geschichte erzählen, aber ich würde trotzdem zuschauen.
Absolut, ja. Ich finde auch Arnold Vosloo als Imhotep, der passt super in die Rolle. Und wir haben ja auch noch hier als Adred Bay, haben wir ja noch den guten Odey Fair, den wir jetzt als Star Trek
Fans. Admiral Vance.
Genau, der Admiral aus Discovery, oder?
Ja.
Der ist super, oder?
In Butter bei den Fischen, um ganz ehrlich zu sein, ich habe gedacht, du kennst das Gesicht. Mhm. Und ich musste wirklich lange forschen, aber ich musste dann so ein paar Links gehen und spielt bei Discovery mit. Und dann habe ich gedacht, Discovery, wen spielt der denn bei Discovery? Und voll dann sah ich das Bild, ich denke, ach, das gibt's doch gar nicht.
Voll
natürlich grau. Ist das Admiral Vance.
Den fand ich damals, den Bay fand ich damals total cool, den Typen.
Auf jeden Fall.
Ja, dann haben wir noch ein paar andere Darsteller, die man hier kennt. Jonathan Hyde, der Dr. Alan Chamberlain. Dr. Alan Chamberlain ist auch ein super Name, ist eigentlich ein Name für eine Hauptrolle.
Ja,
spielt.
Dornvögel, sag ich nur. Grüße an mich.
Richtig, genau. Grüße erinnern mich ja genau. Ich finde es immer noch unfassbar, dass der die Dornenvögel.
Das kann ich nicht. Ich kann es auch nicht.
Aber naja, auch egal. Ja, Stephen Dunham spielt Isaac Hennigsen, Corey Johnson, David Daniels. Also es sind schon ein paar Namen, die man auch so kennt dabei. Also es ist ein illustrer Cast. Ja. Aber der Film, also die Story ist ja im Prinzip, sie beginnt so 1300 vor Christi, ne, denn der Ägypten hohe Priester Imhotep liebt Ankhsunamun. Die ist aber irgendwie die Mätresse vom Pharao. Der Film suggeriert, das wäre die einzige, was aber geschichtlich nicht stimmt. Da war man ein bisschen poli zu der Zeit, wenn du so ein Pharao warst. Die haben sich aber geliebt, ne? Das hat dem Pharao nicht gefallen. Die
Konkubine war das eigentlich.
Die Konkubine, deshalb musste er ja getötet werden. Wiederum seine Wachen haben dann die beiden getötet, mumifiziert und alles. Ganz großes, ich sag dir, Big-Beziehungsdrama. Big-Beziehungsdrama. Ja. Dann springen wir ins Jahr 1923 weiter und da lernen wir Rick O'Connell kennen, der für die Fremdenlegion da in Ägypten tätig ist und so. Und dann überschlagen sich halt die Ereignisse. Ne? Er lernt halt eine Archäologin kennen, die befreit ihn aus seiner Gefangenschaft und dafür erkennt den Weg halt durch die Ereignisse mit der Fremdenlegion halt zu der verschütteten Stadt, zu der verlorenen Stadt und zu dem legendären Buch der Toten und ein Film, der uns auch wieder mal lehrt, dass es immer eine gute Idee ist, aus dem Buch der Toten vorzulesen.
Ja, natürlich. Ja, immer aus dem Necronomicon. Ja, genau.
Total. Ja, und dann im Laufe des Films wird die Mumie erweckt, die halt immer wieder sich quasi ernährt, sich regeneriert, indem sie andere tötet und sich dann quasi, die Haut wird immer voll vervollständiger und am Ende haben wir wieder die nicht nur computeranimierten, sondern dann endgültig wieder regenerierten Arnold Vosloo da stehen, der für mich so eine Art amerikanischer Leon Boden ist. Weißt du, kennst du Leon Boden?
Ich muss immer
an Leon Boden denken, wenn ich Arnold Vosloo sehe. Leon Boden war auch mal die deutsche Synchronstimme von Denzel Washington sehr lange und von Stratham und von ganz vielen anderen. Auch Schauspieler. Hat hier, wer kennt es nicht, in den End-90ern, Die Rote Meile oder Benzin im Blut, die ganz großen Sat.1-Klassiker.
Oh, ja. Ne? Ja, sehr gut, ja.
Aber der ist halt, als Imhotep spielt er halt wirklich irgendeinen guten Antagonisten, der es schafft, einfach fast, also er ist ja im Prinzip wortlos in diesem Film. Ne?
Ja, ich finde ihn aber mega charismatisch.
Ja,
ne? Und also, haarlos. Rüber, davon mal ganz abgesehen. Aber er bringt total was rüber, ne? Also, das ist so, der wirkt so bedrohlich, ne? Also nicht nur als Mumie, sondern auch hinterher, wenn er sich immer mehr regeneriert. Ich finde, der macht das total super. Schade eigentlich, dass man den nur noch wenig gesehen hat.
Ja, habe ich auch gedacht. Der ist nicht so durch die Decke gegangen, ne? Wie man vielleicht von den beiden Mumienfilmen hätte erwarten können, wo er den Gegner halt gespielt hat. Spielt mal so den Bösewichten in Serien und so mal hier NCIS und sowas. Hin und wieder taucht.
24 hat er, glaube ich, mitgespielt.
Ja, oder mal, ne? Taucht halt mal wieder so in so Direct-to-DVD-Videos und so auf, als er ist dann ein bisschen sehr auf den Bösewicht halt abonniert. Ist leider nicht so groß geworden, wie es halt ein Fraser ist, der ja momentan auch so ein kleines Comeback feiert, auch mit hier
Oscar gewonnen.
Mit The Whale, ne? Der kommt jetzt, glaube ich, Ende Juli auf DVD und Blu-ray raus. Bin ich auch schon sehr gespannt drauf.
Ja, ich auch.
Ne? Ja. Und das war dann schon. Es ist geil halt, gerade wenn du so ein Brendan Fraser, der Rick O'Connell spielt, weißt du, so ein Draufgänger, so ein junger Indie, so ein bisschen.
Ja.
Halt, ne?
Ja.
So wirkt der. Es war so ein bisschen, ich will das jetzt, ist ein harter Vergleich, aber es war halt Ende der 90er. Der Abenteuerfilm war eigentlich gar nicht mehr existent. Ein neuer Indiana Jones war noch nicht am Horizont zu sehen.
Richtig.
Und Abenteuerdinger waren auch nicht so in halt. Ne? Das war auch das Jahr von Matrix und so 1999.
Ja, genau.
Es gab so die großen Katastrophenfilme in den Kinos, so von Independence Day bis halt ne, so von Twister und du weißt ja, es war
großes. Ja, und dann kam so Men in Black und sowas alles. Men in Black,
genau, es waren solche Themen. Und dann so ein altes Franchise, so das Abenteuerfilm mit, wir müssen die Mumie irgendwie aufhalten, wir müssen einen Schatz suchen und so. Das war sicher durchaus mutig, dass sie das gemacht haben, dieses Remake. Und ich finde das wirklich gut. Es lebt halt von Effekten, die heute natürlich nicht mehr so geil sind, aber damals sehr, sehr gut gewesen sind. Also waren schon State of the Art halt. Ne?
Ja, ich fand, ich war recht positiv überrascht gestern, als ich den Film mal wieder gesehen habe, habe gedacht, ja gut, ich meine, man muss sich zurückversetzen in die Zeit 99, natürlich ist das kein Vergleich mit heute, aber trotzdem habe ich gedacht, ja, für damals, wie du sagst, State of the Art, das war schon ganz okay.
Ja, man sieht es heute gerade so bei den Mumien-Effekten sehr, wenn er sehr nah an der Kamera ist, weißt du, das ist so ein Steven Summers-Ding, glaube ich, dass er manchmal so extreme Großaufnahmen hat und wenn das dann so ein animierter Charakter ist, das kann dann so, heutzutage sieht das dann so ein bisschen komisch aus, aber die haben sich schon Mühe gegeben und versucht, so dieses dieses CGI-Animierte halt wirklich mit den realen Szenen gut zu müssen. Es gibt auch die Szene, wo Imhotep dann irgendwie schon so halb wiederhergestellt ist und dann läuft ihm dieser Käfer. Dann kommt dieser Käfer irgendwie aus seinem Hals raus und läuft ihm bis zum Mund und er beißt in den animierten Käfer, der aus ihm rauskommt, damit er wieder in ihm drin ist und so. Und das ist einfach nur so ein Kauen von dem Darsteller gewesen, aber irgendwie funktioniert das ganz gut.
Halt, ne? Und ich finde, es gibt auch ganz coole Effekte so neben CGI. Ne? Also so, allein so diese Szene, wo Imhotep dann, ich glaube, in das Schlafzimmer von ihr eindringt und sich als Sand quasi durch das durch das Türschloss rieseln lässt.
Ja, richtig. Ne?
Also das, natürlich ist das keine große Kunst, aber ich fand das toll.
Ja. Ne?
Also ich echt einfach cool gemacht. Ne? Oder auch sowas wie, als sie den Sarkophag öffnen und dann von innen siehst du diese Kratzer der Fingernägel.
Ja, das sind so Horrorelemente überraschenderweise.
Ja,
ne?
ja, genau. Ja.
Die hat der Film tatsächlich. Ich habe, der hat ja viel Humor und gute, liebenswerte Charaktere, gerade unsere Hauptgang. Auch hier, es gibt ja noch hier Benny, ne? Der Benny, Kevin J. O'Connor, der auch in dem Film Deep Rising, also Octalus, mitgespielt hat, da eine ziemlich ähnliche Rolle gespielt hat. Der ist ja so am Anfang so ein bisschen der Freund von Rick und der lässt ihn dann im Kampf hier bei der Fremdenlegion, lässt er ihn dann im Stich mit dem alten, guten, alten Prinzip, so nach dem Motto, wenn ich schneller laufe als du, habe ich eine Chance zu entkommen, weil sie sich erstmal um dich kümmern werden. Ja. Und der ist ja dann, der verrät ihn dann ja und ist mit den anderen unterwegs und dann kommt er aber immer wieder an und das ist das ist so ein Ausnutzfreund halt, ne, ein bisschen.
Ja, hat mich ja so ein bisschen an so einen Ferengi erinnert.
Ja, so ein bisschen.
Ne, auch hinter, wenn er sich die Taschen vollstopft mit dem ganzen Gold,
Ich war traurig, als er gestorben ist am Ende.
Ich fand's auch schade. Ja. Zumal, was ja auch, das wird Kai jetzt freuen, wenn er das hört, er von Santiago Ziesmann gesprochen wird.
Stimmt.
Und ich finde, das passt total gut. Also die Rolle ist mega gut besetzt, gut synchronisiert.
Ja.
Und ja, das ist halt so ein kleines Comic Relief.
Ja, macht Spaß. Es ist dieser Teil des Humors, lebt ja aus den gut geschriebenen Gags, die untereinander diese Gruppe hat. Gerade hier, das Team hier, Rick O'Connell, Evelyn Shaman, Jonathan und halt auch Benny.
Ne? Ja.
Und dieser Humor ist so ein bisschen einfach wirklich cool. Ich liebe diese Szene, wo die von diesem Mississippi-Dampfer da, wo der dann Feuer fängt und so und die dann runter sind.
Ja.
Und Benny dann ja eigentlich bei der anderen Gruppe als angeheuert ist und dann auf der einen Flussseite steht und sagt, haha, wir haben die Pferde.
Ja.
Und Rick sagt, haha, du stehst auf der falschen Seite des Flusses. Das ist so diese Humorelemente, die einfach gut funktionieren. Und diese, was du gerade gesagt hast mit den Kratzspuren im Inneren von diesem Sarkophag, das sind so Horrorelemente, die überraschend auch stark sind in diesem Film. Die sind nie über der FSK 12 drüber. Das ist einfach, das ist es auch nicht nötig.
Nein,
aber
nein.
Allein schon dieses Thema Mumifizieren. Am Anfang des Films sehen wir ja in dieser Rückblende 1300 Jahre vor Christi, sehen wir ja diese Szene auch, wo die Priester von Imhotep, wo die alle mumifiziert werden, lebendig mumifiziert werden.
Ja,
das wird dann auch gezeigt, wie die dann da festgeschnallt werden und die Zunge, die rausgenommen wird und so. Also jetzt nicht im Detail und in Großaufnahme, aber ausreichend genug, um zu sagen, dass dieses ganze Mumifizieren-Ding eigentlich kein Spaß ist und dass du da vor allen Dingen nicht einfach tot beerdigt wirst, sondern lebend halt.
Richtig, genau.
Und dass er da mit diesem Fluch belegt wird und so. Und diese Mischung aus dieser Schatzsuche nach dieser verlorenen Stadt, nach diesem Buch der Toten, ne, wo jeder sofort drin lesen will, wenn das öffnet. Ey, Kinder, macht das nicht. Wenn ihr irgendwo
auf keinen Fall.
Naja, niemals das.
Nein.
Aber auch dieser Wettlauf, den diese zwei Truppen da quasi haben, ne? Also Evelyns Team.
Amerikaner.
Genau.
Und, ja.
Und das andere Team, die sich dann so notgedrungen zusammentun, als dann die ersten Plagen der Menschheit dann über sie hineinbrechen.
Ja,
halt,
ne? Ja.
Aber davor ist es halt auch so eine 1A-Schatzsuche, die da stattfindet.
Richtig.
Und mit unfassbar schönen Matte-Paintings. Also wenn die da, an diesem Hafen sind und du siehst dann im Hintergrund diese Pyramiden und dieses ganze, die ganzen Leute da und die Schiffe. Ich weiß, dass das alles so geschichtlich nicht ganz korrekt ist. Ich habe das auch in den Beschreibungen gelesen, dass die Pyramide nicht an der Stelle gewesen ist.
Ja. Ja.
Aber das ist mir in dem Fall egal.
Genau, richtig. Das geht mir genauso. Das ist mir, also ob das jetzt historisch so korrekt ist, ist mir völlig Schnurz. Es sieht toll aus. Es sieht einfach mega gut aus. Auch wenn die dann losreiten und dann da vor Hammunaptra stehen und sagen, ich sehe nichts. Und dann sagt er, ja, warte mal einen Moment.
Mhm.
Und dann geht die Sonne auf. Ne? Und dann spiegelt sich auf einmal dieses Bild der Berge und so. Das, natürlich ist das völliger Humbug, aber das ist einfach toll.
Ja.
Da kriege ich so ein Indiana-Jones-Feeling.
Ne?
Und dann fühle ich mich wohl. Dann fühle ich mich einfach wohl. In so einem Abenteuerfilm Also mega.
Ja, einfach geil. Das wäre vielleicht auch wirklich eine gute Story für den Indie gewesen, halt so ein Teil. Ja. Ne? Also zumindest so diese Suche danach, das hat schon total. Es fehlt nur noch Nazis, gegen die er kämpfen konnte. Ja, ne? Aber mit den beiden Hauptfiguren, das ist ja so ein bisschen Evelyn Chambers, die dann diese Bibliothekarin, Archäologin, ne, du weißt schon alles. Ja, die das ja im Prinzip dann initiiert, diese Suche nach Hamunaptra und so halt. Ja. Ne? Und die ist ja dann so der Love Interest für Rick. Und ich sag nur, diese Chemie zwischen den beiden ist richtig gut.
Finde ich auch.
Also man nimmt den, sie ist ja auch kein schwacher Charakter oder so, gar nicht halt, ne?
Nee, sie wirkt am Anfang so ein bisschen, plump.
Ja, ja.
Ne? Diese Szene in der
von oben herab
halt, Regale, ne? Umfallen, wie so ein Domino-Effekt, ne, und so. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen, man schmunzeln. Aber trotzdem ist sie, finde ich auch, ein recht cooler, taffer Charakter.
Wird sie auf jeden Fall noch, am Anfang ist sie halt so ein bisschen, es ist so auch so ein Bild, glaube ich, so ein bisschen der 90er, weißt du?
Ja,
so das bisschen so die Zicki, da wird Stärke häufig bei Frauen dann mit Zickigkeit so ein bisschen am Anfang dargestellt. Ja. Und dann ist dann Rick, dem sie am Anfang begegnet, wo er da gehängt werden soll, ne? Und da hat er ja diesen Vollbart und die langen Haare und sieht so ein bisschen verloddert aus und so, und dann rettet sie ihn ja, während er irgendwie schon am Geigenbaum mit, verhandelt sie ja noch um seine Freilassung mit diesem Typen dann ewig, wo ich immer sage, Gott, der arme Mann kann doch nicht atmen, Leute. Der kann nicht atmen.
Ja.
Und ihr verhandelt da hin und her. Und dann rettet sie ihn ja quasi. Dafür hilft er ihn ja nach der Suche nach Hamunaptra, weil er weiß, wo diese Stadt ist. Und als er sie dann so trifft, dann sieht er ja wirklich gut aus. Gestriegelt und geschniegelt.
Ja,
in dem Moment ist sie dann kurz einmal still, guckt ihn an, und dann ist auch ihr Verhalten dann ein bisschen anders zu ihm. Das ist halt auch wieder so ein, dann ist er dann doch der coole, liebe Held, der coole Held und so.
Ja,
und sie ist dann
doch schnieke und sieht gut aus.
Verliebt und so. Aber ich finde einfach wirklich, dass die beiden das großartig machen. Die haben ja nicht hier den könnte ich wirklich, wirklich stundenlang zusehen.
Ja, halt, auf jeden Fall. Aber das ist diese Gefängnisszene, da muss ich noch mal kurz drauf zurückkommen. Mhm. Einmal habe ich gelesen, dass Brendan Fraser tatsächlich bei dieser Hang-Szene
fast wirklich
erstickt ist. Ne? Das fand ich schon recht krass.
Ja,
ne? Also, und andere Sachen noch, ist dir mal aufgefallen, oder guck dir die Szene noch mal an, in dem Gefängnisinnenhof, wo Leute in Laufrädern laufen wie Hamster?
Ja.
Das finde ich total absurd.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das auch gelesen und dann erst drauf geachtet. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen.
Ja, mir auch, gestern zum ersten Mal.
Ja, du guckst das dann tausendmal und dann denkst du dir, was haben die denn wohl in diesen Laufrädern gemacht und so. Ja, aber wie gesagt, dann diese Jagd auch so, ist ja auch was Gruseliges in so eine Pyramide. Ich meine, eine Pyramide ist ja, ich glaube jetzt so rein, ich weiß nicht ganz, als Laie gesagt, ist ja eigentlich ein großes Grab, ne?
Ja.
Also jetzt als Laie gesagt, wahrscheinlich noch mehr, aber in erster Linie ist das ja ein Riesengrab und so. Und da halt, wenn sie dann da auch so reingehen und diese dunklen, engen Gänge und da kommt schon auch so diese Gruselatmosphäre auf, die auch der Film einfängt, auch so in so Szenen, wo die ersten Plagen losgehen, wo dann hat doch einer von dem anderen Team, der ist doch so stark kurzsichtig, der kann doch nur mit dieser Brille gucken.
Richtig,
und der verliert doch dann weil die ihn alle umrennen, diese Brille, und hier Benny tritt noch drauf und macht sie kaputt. Und dann siehst du diesen Gang durch diesen Gang, also die Sicht aus diesem Gang, aus seinem Sicht mit ganz verschwommen. Also, weil er so schlecht sieht, siehst du halt auch den Gang total verschwommen. Und dann ist ja schon diese Mumie dann einmal vorne, einmal hinten.
Ja.
Und das ist so geil inszeniert, dadurch, dass sie seine Kurzsichtigkeit auf die Kameraschärfe halt übertragen haben, dass damit darstellen, wie blöd für ihn die Situation in dem Moment ist, dass er schon unten in so einer Pyramide ist und nicht weiß, wo er lang geht, und dann auch uns quasi dieses Gefühl auch vermittelt, weil für uns es genauso unscharf ist wie für ihn.
Ja, ja.
Und das ist zum Thema, da sind auch ein paar Horrorszenen, also in Anführungszeichen Horrorszenen drin, die da schon echt geil sind. Also,
wenn man überlegt, das ist ja eigentlich ein Remake von einem Horrorfilm.
Ja,
ein Gruselfilm, ne, aus den 30ern, hast du gerade schon gesagt. Eigentlich der Film geht ja mehr in Richtung Abenteuer, Action und sowas, aber trotzdem finde ich es auch ganz geil, dass er diese Horrorelemente behält.
Ja.
Und da gibt es wirklich gute Horrorelemente, was du gerade gesagt hast. Ja. Ne? Das mit der Szene mit den Augen zum Beispiel finde ich auch sowieso sehr krass. Ne? Dass
Imhotep, nachdem er wiederbelebt wird, weil man in diesem verdammten Buch vorgelesen hat, Klaatu Veratu, ich rede nicht weiter, regeneriert er sich ja, indem er einen nach dem anderen tötet und dann irgendwas von denen frisst quasi in sich auf, nimmt die Zunge, dann kann er anfangen zu sprechen, Augen, dann hat er wieder Augen in seinen Höhlen und irgendwie Haut und Haut kann man Haut, immer gebrauchen. Genau. Ne? Und das sind halt so Sachen, er setzt sich dann halt quasi daraus zusammen und er hat ja auch diese Fähigkeit, bis er seine Macht erringt, dass er dann halt allerlei Leute für sich, also die dann ihm dienen und so halt, ne?
Ja.
Und das ist auch alles irgendwie wie sehr cool gemacht. Ich fand auch so Details witzig, zum Beispiel die Angst vor Katzen, dass er, solange er seine Macht nicht vollständig hat, dass er so lange Angst vor, dass man ihn mit einer Katze vertreiben kann, bis er seine Macht vollständig hat.
Fand ich mega gut. Total coole Idee.
Ja. Und was natürlich auch immer dazu gehört, ist natürlich dieser ominöse Geheimbund, der dann auftritt, wo der gute, ne, unser guter Deadmiral aus Discovery mit einer dabei ist. Der ist zwar nur der zweite, da gibt es ja noch die andere Figur, ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißt, der uns dann so eine Geschichte quasi erzählt und sagt, dass sie die Wächter sind, dass sie seit 3000 Jahren dafür sorgen, dass Imhotep nicht aufersteht und so. Und das ist dann auch so geil mit dieser Geheimbund, der nur diese Aufgabe hat. Und wie geil, man sagen muss, ihr habt aber dann jetzt echt einen beschissenen Job gemacht, dass wir da alle ohne Probleme reintoppern durften, weißt du?
Ja, das stimmt. Aber da hatte ich auch sehr starke Indiana Jones 3 Vibes.
Ja.
Da gibt es ja auch diesen Bund des Schwertes oder sowas, ne? Die halt dafür zuständig sind, dass der Gral nicht gefunden wird.
Ja, richtig.
Ne? Also das ist schon sehr, sehr ähnlich, ne? Aber trotzdem funktioniert es. Also,
Du brauchst den ja, damit unseren Helden aus den 1920er Jahren dann auch mal erklärt wird, wie das Ganze so passiert ist. Ne? Dass da von dieser großen Liebe von Imhotep und Angst und Namun und
Angst so. Und Namun.
Diese auch ruhig Angst und Namun, die ist auch echt heiß.
Ja, auf jeden Fall.
Auch krass, dass die so mit Gold bestrichen ist, damit irgendwie man sieht, wenn jemand sie anfasst, damit dann diese Fingerabdrücke dran sind und
so weiter. Ja, aber weißt du was? Das fand ich gestern ganz lustig. Ich habe die mit meiner Frau zusammengeguckt und da war diese Szene, wo er sie halt an den Armen berührt und daran erkennen ja diese.
Dass er sie angefasst Wächter, hat.
Dass er sie angefasst hat. Und dann sagt meine Frau so: Ja, das war auch doof, da kannst du dich ja noch nicht mal irgendwo kratzen.
Ja, einmal das, aber auch seine ganzen, also der Imhotep selber ist ja nicht der Goldjunge, der ist ja nicht bemalt, aber seine Diener sind alle an Gold angemalt.
Stimmt.
Diese ganzen, wenn währenddessen die Krieger des Pharaos wieder aussehen, als wenn sie vorher die aus das fünfte Element gewesen sind. Immer wenn die reinkommen, erinnern die mich an diese Viecher aus dem fünften Element.
Ja, kommen
die dann immer rein und sagen, Mensch, unser Pharao ist tot, jetzt müssen wir haben ja aber einen Arbeitsvertrag bis in die Ewigkeit geschrieben, der hätte gewollt, dass er gerecht wird. Aber ich fand halt auch, wie sie den Tod des Pharaos oder auch den Selbstmord von Angst und Namun 12 FSK 12 gerecht gemacht haben, indem sie das dann so wie so ein Schatten hinter Vorhängen und so gezeigt haben, ne?
Ja.
Mit Imhotep, der dann so wegguckt, so in die Kamera, ganz verschwunden, als seine Frau seine große Liebe seines Lebens sich umbringt. Und eigentlich will er sie ja nur wiederbeleben. Ne? Also das ist ja dann sein großes Verbrechen. Er will sie ja aus dem Reich der Toten zurückholen. Und das ist auch so witzig bei dieser Szene, wo er die dann halt versucht wiederzubeleben. Auf einmal sind die ganzen Wachen da. Weißt du, er steht da in dieser großen Halle, an diesem Steinbett, wo ihr Körper drauf liegt, der Geist fährt gerade rein, dann muss er noch irgendeinen Stich machen wohl. Stich machen, verstehst du? Ja, und dann auf einmal sind diese Wachen vom Pharao da. Wo waren die denn? Sind die da reingebeamt? Sind die da materialisiert?
Weil die sind auf einmal gewartet. Da. Ja, genau. Ja.
Um ihn herum ist ja viel Platz. Also. Und das verhindert ja, dass er sie wieder bewegen kann. Und dann kommt ja dieser große Satz, der immer wieder in dem Film fällt: Der Tod ist erst der Anfang. Aber wo sind diese Wachen hergekommen? Wo kamen die ad hoc her?
Das ist eine gute Frage.
Ich sag dir, selbst wenn die für 100 Meter unter 10 Sekunden gebraucht hätten, hätten die trotzdem noch mindestens 20 Sekunden gebraucht, um irgendwie den zu erreichen. Aber ist ja egal, weil die schnellsten Sprinter.
Dann waren die halt da.
Aber das wird uns dann halt erklärt, dass es darum geht. Also im Prinzip geht es ja um eine Herstellung eines Liebespaares im Prinzip.
Und ja, richtig.
Da frage ich mich, weißt du, Imhotep, es geht ihm, wir sind die Frau, die er liebt, wieder beleben. Und wer sind wir denn, dass wir ein Herz vor Gericht stellen?
Ja, richtig. Ja?
Mir ging das nahe. Es ging
viel das stimmt. Und ich fand auch gerade diese Vorgeschichte mit Imhotep und Angst und Namun, das wird auch schön erzählt im Vorspann.
In ganz kurzer Zeit halt, ne?
Ja, genau, richtig. Das sind ja höchstens, weiß nicht, 2 Minuten oder so. Also aber
Scorpion-King-Länge ungefähr.
Ja, genau. Aber das wird gut erzählt und du bist sofort drin.
Richtig, ne? Genau.
Drin. Das ist das Thema, klar, seine große Liebe, aber darf nicht sein. Und also ich. Ja, aber das packt einen sofort.
Ja, und man denkt, man weiß ja, dieser Pharao, der hatte so viele Frauen, der hätte doch auch eine, also der Imhotep, der war doch seine Nummer eins, der Numero uno, sein Hohepriester.
Ja,
ja. Hätte er doch eine, naja, vielleicht, aber wir sind
ja, aber vielleicht nicht die, vielleicht nicht die.
Obwohl sie ja auch wirklich, die ist auch echt heiß,
Angst. Ja. Obwohl, ich habe noch mal ein bisschen geguckt hier, Petrusha Velasquez heißt sie, ne? Mhm. Ist auch nicht mehr so groß in Erscheinung getreten.
Ja, ne? Ja.
Wo ich sie noch geil fand, war in Mindhunters, kennst du den?
Ja. Wo ich sie noch geil fand.
Ja.
Meint er, das mit Val Kilmer ist das der, ne?
Ja, genau, mit Val Kilmer und Christian Slater. Ja. Ja. Da hat sie mitgespielt, aber sonst hat man von der auch nicht mehr
viel aber gesehen. Aber sie hatte im zweiten Teil eine größere Rolle, hat sie als Angst
genommen. Stimmt, ja. Stimmt.
Und ich hatte irgendwie noch so im Kopf, dass das die gute Rachel Weisz eigentlich ist, die Angst genommen spielt. Weil später erkennt er in ihr ja Angst genommen wieder.
Ja, ne?
Und nutzt sie ja als neues Gefäß für ihre Wiederkehr. Aber das ist mir dann eines Besseren belehrt, dass das irgendwie so ein gedanklicher Fauxpas war. Meines Erachtens, es war nicht Rachel Weisz, die sie
gespielt hat. Nein, das war sie nicht. Aber sie sagt ja auch, dass sie ägyptische Wurzeln hat. Ich glaube, ihre Mutter ist Ägypterin gewesen. Und ja, vielleicht ist sie ja tatsächlich so eine Reinkarnation von Angst vor Amun.
Ja, er muss ja in ihr was gesehen haben. Oder,
ja.
Oder entweder hat er in ihr Angst vor Amun gesehen oder gesagt, das ist die einzige Frauenrolle in diesem Film. Die noch leben. Also, sonst hätte er sich vielleicht Benny schnappen können. Aus Benny macht er ja seinen Renfield im Prinzip.
Ja, stimmt. Ne? Renfield ist gut, ja.
Sehr
gut.
Der ist Renfield, den nutzt er ja quasi hier, wenn du leben willst, bist du mein Sklave und machst mir jetzt hier, ne?
Ja.
Und weißt du, an wen Benny mich total erinnert hat? An Peter McNichol in Ghostbusters 2. Der Typ, der dann für Vigo arbeitet, weißt du?
Ein Fussel, nur raus. Ein weißes Fussel.
Gehen Sie raus.
Ja. Also,
ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist eigentlich Peter McNichol in Ghostbusters 2.
Zumal Peter McNichol ja Vigo zum Teil auch nicht immer so ernst nimmt.
Nee,
das finde ich auch so, ja, Vigo, das hast du schon gesagt. Und das ist ja bei Benny auch so, wie er dann da steht und versucht, ihn irgendwie auch abzuwehren und diese ganzen religiösen Symbole hochhält.
Ja,
und
er geht alle durch, ne?
Ja, genau.
Aber
ja.
Das ist auch super, dass so ein Typ wie Benny, der ist so glaubhaft, gerade weil er all diese Dinger dabei hat. Ne?
Also, ja, absolut.
Dass er sich auf alles vorbereitet dann. Das ist total super.
Aber es ist ein cooler Vergleich mit Peter McNichol, finde ich sehr gut.
Sofort dachte ich mir gestern, Mensch, das ist doch Peter McNichol in Ghostbusters 2.
Ja, stimmt.
Und was ich auch sehr, sehr geil fand, waren so, wir haben ja schon über so kleine Humor-Gags und so geredet und was da auch total super war, waren auch so Sätze, als Imhotep sich immer mehr so zusammensetzt, also immer vollständiger wird, da sagt irgendwann Rick O'Connell, als er ihn sieht, sagt er, die Probleme häufen sich. Da habe ich wirklich losgelacht, weil das so ein kleiner Nebensatz ist. Aber es ist total großartig, die Probleme häufen sich.
Ja, sehr gut. Ja. Einfach so ein einfacher Wortwitz, ja, perfekt.
Ja, das ist total super.
Auch, und was ich nach wie vor sehr geil finde, ist, ich meine, das ist natürlich recht platt, aber wo dann die ganze Gefolgschaft von Imhotep dann durch die Straßen zieht und John Hanna auch auf einmal da reintrifft und so und guckt und alle so, Imhotep.
Ja.
Und er sich einfach anschließt.
Einfach mit, aber das ist vielleicht gar kein dummes Vorgehen, weißt du, wenn du merkst, dass alle irgendwie so unter Hypnose sind und alle so dasselbe tun, nicht auffallen, weißt du, so der Zombie unter den Zombies zu sein, weißt du?
Richtig. Ich meine, der Gag ist flach, aber ich fand, der funktioniert
super. Total gut. Also man muss total sagen, diese Fluchtszene von Imhotep, wo sie versuchen müssen ja dann irgendwann Rachel vor ihm in Sicherheit bringen, damit er sie nicht als Gefäß für die Rückkehr von Angst von der Moon haben kann, die ist sowieso total Gold, weil die erstmal mit diesem Auto fliehen und dann ja mit dem Auto hängen bleiben und dann umringt werden von diesen ganzen Leuten, die irgendwie unter so einer Art Hypnoseband von Imhotep stehen halt. Mhm. Ne? Und ich liebe wirklich diese Szene, weil Rick dann erst noch mit der Fackel versucht, die Leute, ne, und dann schlägt ja Imhotep diesen Deal vor, ne, ihr heute lassen wir euch leben, wenn ihr uns sie gibt, und sie sagt, hier, ich gehe mit ihm mit, aber dafür lasst ihr sie leben, ne, und dann sagt ja auch der gute Bay zu Rick, das ist ein guter Deal. Er sagt, das ist ein guter Deal. Heute leben, morgen kämpfen. Und das ist so geil, wo Imhotep dann Rachel mitnimmt, dann sagt er noch, als er weggeht, jetzt tötet sie halt.
Ne? Ja, tötet sie alle.
Genau, finde ich eigentlich ganz gut, dass er nicht so dieses typische sich an sein Wort hält und sein James-Bond-Ding, sondern tötet sie alle.
Kompromisslos. Ich
musste einfach so lachen, über wie sie aus dieser Szene rauskommen, weil auf einmal sagt Rick, das ist ja ein Bulli. und hebt dann dieses Gulli hoch und alle springen rein in das.
Ja. Ja.
Bis auf der eine, der sich halt opfert, warum auch immer, der hätte auch noch mit reinspringen können. Ja. Aber wir hatten halt nicht genug Geld für alle Hauptrollen dann irgendwann.
Ja, wahrscheinlich, genau. Ne? Richtig. Ja,
aber das ist so herrlich, weil dieses Gulli hat man davor ja schon gesehen halt. Und
ja, klar.
Ist die Frage, warum ihm dann erst aufgefallen ist, Leute, da Imhotep, da ist ein Gulli. Und wie gesagt, das ist so witzig, weil das aufhebt, alle nacheinander einfach nur so reinspringen. Ja, wie Weiland in Turtles 2.
Ja, oder ich muss an Indiana Jones 3 auch wieder denken, mit dem Gulli in Venedig, wo die auf einmal diesen Gullideckel aufstoßen und, Venedig, ne, wo sie aus diesem Grab des Tempelritters kommen, wo ich mich ja mittlerweile immer noch frage, gibt es tatsächlich in Venedig Kanalisation?
Keine Ahnung, du. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall sind die sicher oft voll. Ein bisschen oft überflutet. Ich gehe eigentlich schon davon aus, sonst würden die nicht so eine. Ich glaube, wenn das gar nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre ja das wäre ein großer Fauxpas,
ohne es jetzt zu wissen. Irgendwo muss das Ganze ja auch hin.
Aber ich finde diese Fluchtszene einfach so absurd witzig, weil das ist so, wie wenn wir dann so mit dem Rücken an der Wand stehen und dann kommt so eine Horde Zombies auf uns zu und dann sage ich plötzlich zu dir, Jürg, da ist eine Tür.
Ja,
geil. Ja. Dann mache ich die Tür auf, Alter, geil. Und dann gehen wir durch, machen die Tür zu, Ende.
Ja, genau, ja. Und raus.
Ja.
Und cut.
Ja. Nee, und da wir bei liebenswerten Figuren sind, die auch nicht viel Platz bekommen, aber wir begegnen ja auch Winston. Winston, dieser, was ist der Typ, so ein alter Armeeflieger, ja, ne? Erster Weltkrieg und so, wir sind ja noch vor dem. Ob man da schon eigentlich vom Ersten Weltkrieg geredet hat in den 20ern? Nee, ne? Das impliziert immer, dass es noch einen zweiten gibt, ne?
Ja, ja.
Wieso nennst du ihn denn Erster Weltkrieg? Ist ja auch egal, auf jeden Fall.
Ja, genau.
Der ist ja auch so ein alter Armeeflieger und so, der ja irgendwie einfach so ein geiles, chilliges Leben unter so einem Sonnendach führt und so. Und dann wird ihm nochmal gesagt, hier, wir können übrigens nochmal ein Abenteuer erleben, ne? Weißt du, hier, Riesengefahr, Frau in Not und so, ein ganz großes Drama, sag ich dir, großes Gefühlsdrama. Ja, dann fliegt er sie ja nochmal durch die Wüste zu der Stadt, ne, zu Hamunaptra und so.
Aber auch krass mit den beiden auf den Flügeln festgebunden. Super.
Dem einen gefällt es, dem anderen nicht, ne?
Ja, also ich weiß nicht, ob ich da so begeistert von wäre.
Aber da waren wir noch bei den guten Effekten, weil da konnte ich mich doch total an diese Tornado-Szenen erinnern.
Ja.
Dass Imhotep sich bewegt durch die Wüste als Tornado.
Ja, und als Sandsturm.
Als Sandsturm und er die Leute, die er mitführt, er hat ja Benny und Rachel dabei, die werden dann quasi so, wenn er fertig ist, so aus diesem Sand, aus diesem Sand-Tornado-Strom dann da rausgespuckt und so und er geht dann da lang und kann dann irgendwie so die Wüste halt so kontrollieren und macht dann so einen riesen.
Ja, aber das war toll, das fand ich total mega.
Der auf dem Flugzeug, versucht, das Flugzeug zum Abstürzen zu bringen.
Ja.
Rick schießt dann noch auf sein Gesicht im Sand, in diesem Sandsturm, siehst du auch das Gesicht von Imhotep dann und so. Und das ist wirklich auch heute noch echt geil gemacht.
Das sieht ja immer noch gut aus. Und ich meine, das wäre damals auch der Trailer gewesen. Also das waren so die ersten Bilder, die ich gesehen habe, wie dieses Gesicht von Imhotep hinter dem Flugzeug hinterher und so. Da habe ich schon gedacht, wow. Das sieht aber verdammt gut aus.
Ja,
also es sieht immer noch gut aus.
Ja, das sieht immer noch gut aus. Ja, es sind dann so einzelne Sachen, weil, weißt du, wenn man darf den Käfern in der Pyramide nicht zu nahe kommen, so von der Kamera, dann siehst du halt, dass es ein ziemlicher Effekt ist. Aber wenn die so in Masse über den Boden schlendern und also so krabbeln und alles wegfressen, dann sehen die schon bedrohlich aus, obwohl diese Käfergattung das in Wirklichkeit nicht machen würde. Auch das habe ich
gelesen. Nein, das habe ich auch nachgelesen. Also das sind keine Fleischfresser, die fressen Kacke.
Ja, richtig. Die hätten sie haben können, sag ich dir. Die hätten sie. Ja, die hätte ich aufgehalten, Alter. Schwöre ich dir. Ich sage, Jungs, geht schon mal vor. Ich halte die auf. Und dann würden noch so Tage später, Mensch, der hält die seit 3 Tagen auf. Der Mann, ich bin aber auch.
Wo nimmt der das her?
Ich bin aber auch eine Weile nicht mehr gegangen, extra für diesen Einsatz und so.
Ne? Genau,
ja. Bei dem großen Endkampf, was wir ja auch haben, ist ja auch, da werden ja noch diese anderen Mumienkrieger reaktiviert halt, ne? Und diese Szene ist einfach so eine Comedy-Gold-Szene, finde ich. Wenn Rick von dem einen Mumienkrieger auf dem Boden festgehalten, der halb durch ist, festgehalten wird, dann der nächste ankommt, der einfach schon so einen Grabstein über seinem Kopf hält und der andere ihn noch festhält und dann siehst du so eine Hand so eine abgetrennte Hand von einem anderen Mumienkrieger, die so in Richtung eines Schwertes robbt, die Rick dann quasi greift, um das Schwert greifen zu können, um dann dem Typen, der mit diesem riesen Grabstein auf ihm zukommt, die Beine wegzuhauen, die dann, wenn dann, damit dieser Grabstein auf den nächsten Mumienkrieger fällt. Ja, ich sage dir, bei diesen Mumienkriegern in diesem Endkampfding, ich habe mir diese Szene zweimal angesehen, weil ich die so witzig fand.
Ja, das ist
von
einfach
dem Ablauf.
Gut gemacht. Einfach nur lustig, actionreich, da passt alles. Das ist wirklich
das
genial.
Das ist auch so herrlich animiert. Ich weiß, das ist ja wirklich auch CGI und so. Das wäre so eine Szene, die wäre so eine Stop-Motion-Szene, so eine Ray Harryhausen-Stop-Motion-Szene eigentlich.
Stimmt, oder? Ja.
Also
ja.
Die hat es mich total drin, aber ich habe wirklich, ja, diese Szene, ich hatte so viel Vergnügen. Die ersten beiden Filme sind auf jeden Fall bei Amazon Prime mit drin.
Ja.
Und den ersten, den habe ich auch da geguckt jetzt. Und da habe ich wirklich, ich habe so Tränen gelacht über und die mir diese Szene nochmal zurückgespult, sie nochmal angesehen, weil ich diesen ganzen Ablauf so witzig fand mit dieser Mumie, die dann langsam mit diesem Steingrab da auf ihn zukommt und ihn erschlagen will und dann die Hand, die über den Boden robbt, hat ja auch wirklich so ein bisschen moderne Horrorelemente dann dabei,
ja, stimmt,
weißt du so.
Stimmt,
und aber auch verbunden halt mit diesen ganzen Klassikelementen, ne?
Ja.
Das funktioniert auch. Ich fand auch, dass sie Imhotep besiegen konnten, indem er dann am Ende wurde ja dann am Ende wirklich wieder menschlich.
Sterblich,
und genau. Und dadurch konnten sie ihn erstechen.
Ja.
Und da ist gelaufen mit Angst-Namun.
Ja, richtig. Aber ich fand auch die Szene ganz geil, wie diese komische Kutsche dann daherkommt und ihn abholt und ja, so. Ne? Fand ich toll. Ja, genau.
Ja, das hat mich, diese Szene mit der Kutsche hat mich dann an erinnert an an Ghost-Nachricht von Sam, weißt du, wo auch immer die aus dem Toten dann diese gruseligen Viecher kommen und die.
Stimmt.
Also eine ganz gruselige Vorstellung, dass dann seine Seele dann irgendwo hingerissen wird und so. Und
Er
geht ja dann auch noch in diesem Wasser unter, ne, in diesem, da ziehen ihn die Leute runter und so.
Ja.
Und das ist schon was. Und der Mann wollte doch eigentlich nur die Liebe seines Lebens wieder
richtig,
haben.
Richtig, genau. Eigentlich ist es eine arme Socke. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt der Bösewicht des Films ist. Eigentlich kann man das gar nicht sagen.
Ne, es ist wahrscheinlich der gute Rick, der ihn dann abgehalten hat, die Liebe seines Lebens wieder herzukriegen.
Das ist im Prinzip halt so, ne? Der Umkehrschluss wie bei Cobra Kai und Karate Kid. Das
stimmt.
Der fragen muss, stimmt. Wer von den beiden ist überhaupt der Arsch in diesem Film oder in dieser Serie?
Ja, ist ein guter Vergleich und so. Ne?
Ja.
Aber weißt du, ich bin einfach begeistert von diesen ganzen Settings, die wir da haben. Weißt von Kairo. Ich bin begeistert von diesen ganzen Pyramiden, von diesem Raddampfer, mit dem man da den Nil hochfährt.
Ja.
Auch als dann so diese ersten Plagen ausgelöst werden durch das Lesen, durch das Wiederbeleben der Mumie, indem man in diesem Buch dann halt vorliest und dann dieser riesen Heuschreckenschwarm kommt und so. Ne?
Ja,
und dann so den Himmel verdunkelt und die dann alle davor weglaufen müssen und so. Und das ist so Abenteuer, ein moderner Abenteuerfilm, der einfach, wo einfach so alles passt. Du hast Action, Humor, du hast Hauptdarsteller, die also eine super Chemie zusammen haben, sowohl im Bereich des Comedies, wie aber auch so, dass man so sagt, ja, so die Beziehung.
Das passt schon.
Das passt halt, ne? Mhm. Und dann halt auch so geniale Nebenfiguren oder auch wirklich einen guten Gegner. Gerade im ersten Teil ist Imhotep wirklich ein echt guter Gegner.
Ja.
Und der auch gewinnt dadurch, dass der nicht so viel redet. Ich hatte im
Stimmt.
Ich hatte in den Audiokommentar mal reingehört und da hatte Steven Summers gesagt, dass Arnold Vosloo am Anfang so ein bisschen gehadert hat, weil er ja so gut wie keinen Text hat in dem Film, ne? Außer mal so eine Drohung, aber da auch keiner weiß, wie ägyptisch klingt und so.
Also
diese alte Sprache, die sie da haben, haben sie das ja auch so ein bisschen improvisiert und so, aber er hatte eigentlich nicht viel Text. Und er hat dann gesagt, er hätte aber gerne Text gehabt und so. Und die haben dann auch gesagt, nein, hör zu, du bist nicht nur ein haarloses Wunder. Ne? Er musste sich mehrfach am Tag rasieren.
Ach,
ne? Nein, mehrfach am Tag.
Ja, okay.
Ich bin schon geil, ich bin schon mehrfach in der Woche beeindruckt.
Ja, das reicht mir schon völlig.
Ja. Und das ist so, da hat er so ein bisschen mit gehadert, aber er hat auch gemeint, in der Retrospektive war das gut. Hätte er dann angefangen, so große Diskussionen zu führen oder so, ne? Weißt du, dann, das hätte auch nicht zu dieser erhabenen, weißt du, der große Hohepriester, der lässt reden, der lässt andere für sich sprechen.
Richtig. Ja. Also ich finde auch, dass die Rolle funktioniert auch wunderbar ohne Text.
Mhm.
Ne? Also einfach, wie habe ich ja schon gesagt, durch seine Ausstrahlung, durch seine Optik. Und ab und zu lässt er mal so einen Satz fallen, meinetwegen auch auf Ägyptisch, was wie auch immer. Aber der wirkt einfach. Ne? Also ich finde, die Bedrohung nimmst du ihm jederzeit ab.
Ja. Das ist so, ja. Und deshalb ist er auch ein guter Antagonist für so eine Figur wie Rick O'Donnell, O'Connell, ich sag immer O'Donnell, der heißt O'Connell.
Jerry O'Donnell.
Nein, er heißt genau Rick O'Connell heißt die Hauptfigur, genau.
Ja.
Und der ist halt auch so ein typischer Brendan Fraser-Charakter.
Ja, absolut.
Auch so ein bisschen Quassel und dann auch trotzdem auch ein bisschen auch Action und so. Und das ist, er wäre so ein richtig guter Konterpart zu ihm halt, weil er so ein anderer Typ ist halt, ne?
Ja, Richtig, genau.
Und gerade, wie gesagt, im Vergleich ja auch mit Benny und so, das ist, also bei Bennys Tod, der ja an seiner eigenen Gier stirbt im Prinzip, ne? Der ja. versucht, das Gold da rauszuholen und dann geht schon dieses, ne? Dieser Verteidigungsmechanismus los, dieser Alarmmechanismus, wo alle, ja. wo die ganzen Türen zugehen und pipapo und die Pyramide sich absenkt und er ist dann eingesperrt. Was für eine Horrorvorstellung in so einem Gold, weißt du, ja. in so einem Raum voller Gold dann auf ewig festzustecken. Ja. Wird ihm aber ja nicht gewahr, weil ja schon diese ganzen Käfer dann wieder auftauchen und sich schon um ihn so versammeln und er ist dann schon ganz verzweifelt und dann sieht man aber auch nicht, auch da sagen sie, wir sind FSK 12, wir wollen jetzt nicht unbedingt auch noch zeigen, wie der gute Benny gefressen wird. Weil wir haben schon den so einen oder anderen wegfressen gesehen.
Ja, aber so im Kopf findet das trotzdem statt. Ne? Ja, also das ist schon ein fieses Ende.
Geht aus.
Ne? Ja, genau, genau.
Genau, die Fackel geht aus. Wir haben es ja vorher ja. gesehen, dass die das machen. So, ne, als sie diese, weißt du, es waren ja so viele so Redshirts, würde man bei Star Trek sagen, weißt du? Ja,
stimmt,
ja. Redshirts dabei, die dann halt auch ne, mal was wegfressen mussten und so oder mal weggefressen ja. wurden ja. und so. Ne? Und das ist auch super, wie diese andere Gruppe, diese zweite Gruppe um Dr. Alan Chamberlain,
ja.
wie die dann, als sie versuchen, diesen Sarkophag zu öffnen und sagen, lass das mal lieber unsere Helfer machen. Und standen dann da so ja, im Hintergrund und so,
ja,
hallo,
ja.
geht mal nach vorne, stemmt das mal auf, hier ist euer Brecheisen. Und wenn ja. sie dieses aufbrechen und dann kommt dieses Zeug da raus und frisst die auch weg und so.
Ja.
So diese typischen Fallen, das assoziiere ich immer mit so Pyramiden, dass da auch Fallen sind und so,
weißt ja, du? Ja, genau, richtig. Ja, aber das wird auch gut umgesetzt. Und auch wie sie, also die Dings, in so einen Vorsprung springt zum Ende und auf einmal dreht sich die Wand um. Das ist ja auch so eine
genau.
große Vorrichtung. Ne?
Ja.
Aber wie du schon sagst, genau das assoziiere ich mit so solchen Filmen und mit so Pyramiden und Flüchen und Pharaonen und
eine
so.
Achterbahnfahrt. Eine komplette Achterbahnfahrt mit, also wirklich, es ist, der Film verdient das Prädikat Abenteuerfilm. Ne?
Ja.
Und die FSK 12 ist absolut, also mehr ist es auch nicht als FSK 12.
Nein.
Aber der alte Film auch nicht. Ne? Aber man muss natürlich sagen, gut, die 30er, der alte Film ist von 1932.
Ja, ja.
Die Sehgewohnheiten, ne? Also jede Walking Dead-Folge ist 10-mal schlimmer als Sachen,
natürlich.
Die wir uns früher verboten haben. Ne?
Ich habe jetzt gar nicht mehr so das Remake mit Tom Cruise auf dem Schirm, wie der so war, von der Heftigkeit vom Horror. Ich weiß
es nicht mehr. Ich würde jetzt sagen, also. Ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall war der dunkler halt, also
ja,
war
ja,
düsterer das war's, und so. Ich hätte jetzt, er sollte ja dieses Dark Universe begründen und der war aber auch ab 12 frei, also.
Echt?
Ja, war auch ab 12 frei. Der Film hat auch nicht viel Herz, finde ich. Also ich sehe gerade übrigens, weißt du, wer die Regie geführt hat bei dem 2017er Mumie?
Nee.
Alex Kurtzman.
Nein, echt? Doch.
Ja.
Der hat mal Regie geführt?
Nein. Alex Kurtzman hat viel mehr gemacht, als man so denkt. Er hat als Regie hat er noch hier, eigentlich nur das und Zeit zu leben.
Okay.
Nein, aber der hat auch, der hat ja auch viel Drehbücher geschrieben, viel produziert.
Ja, das wusste ich.
Der hat ja auch bei Abraham Tracks, als war er Produzent und
ja. Der ja, aber dass er Regie geführt hat, ich meine, gut, ja, der Film taucht
tatsächlich nicht so viel. Der hat zwei Regie-Credits, den Film Zeit zu leben, von dem ich überhaupt nichts weiß, außer dass der Film, pass auf, Zeit zu leben ist ein Filmdrama aus dem Jahr 2012 mit Chris Pine in der Hauptrolle.
Ach, guck mal.
Habe ich aber noch nie gesehen, keine Ahnung.
Sagt mir auch überhaupt nichts.
Und halt die Mumie mit Tom Cruise. Also das sind seine beiden Film, seine Regie-Credits, die ich zumindest hier auf Wikipedia sehe. Ich vermute mal, dass da wahrscheinlich wird bei der Mumie 10 Regisseure abgesprungen sein hintereinander.
Und wahrscheinlich. Und er hat dann gesagt, ich mach's jetzt.
Ja, hat das doch auch produziert, oder die Mumie. Aber
es zeigt doch mal auch mit Sicherheit. Also zeigt mal wieder, dass Alex Kurtzman eigentlich von Regieführung die Finger lassen sollte.
Ja, ich weiß nicht, aber es ist das ist ja auch aber ich finde, der ist halt einmal die typische Tom Cruise-Rolle und ein bisschen dunkler. Also ich habe den einmal gesehen und habe nicht das Gefühl, den nochmal sehen zu müssen in meinem Leben. Waren ein paar gute Effekte dabei, so der Flugzeugabsturz und so. Aber
die wollten ja damals dieses Dark Universe aufbauen mit Dr. Jekyll und hast du nicht gesehen und Dracula. Aber das ist ja eigentlich, glaube ich, fast bei dem Film geblieben. Ne? Ich glaube,
war nicht erfolgreich genug. Ja.
Gab es da noch irgendwas anderes?
Nee, also es gab schon so ein Gruppenfoto, wo die ganzen Darsteller posiert haben.
Ja, ich weiß, Russell Crowe, glaube ich, als Mr. Hyde oder so.
Der ist ja auch dabei, der ist ja auch in dem Film dabei. Ja, und dann hier als hier, ich weiß nicht mehr, irgendwer sollte einen Werwolf spielen und so. Auf jeden Fall, die hatten schon so ein Gruppenfoto gemacht, das sollte halt dieses Dark Universe werden. Aber dann ist es halt bei dem einen Film geblieben, weil er halt in Erwartungen hinterhergelaufen ist. Gut, dunkel, düster und so, ja, weißt du, wenn du so ein Thema wie die Mumie hast und dann auch dunkel, düster, das ist auch irgendwann, ist es zu viel.
Ja,
an so Sachen, weißt du, das ist so wie, deshalb bin ich auch nie mit so Hannibal zum Beispiel als Serie klargekommen. Nee, weißt du, so ein Serienmörder und so jemand, der sich mit der Psyche von Serienmörder, der kommt, und dann ist noch diese Welt total depressiv darum. Nee, ja. Dann lieber Dexter, wo er wenigstens in Miami sitzt.
Richtig, weißt genau. Du, und das Gleiche gilt ja auch für, wie du schon gesagt hast, für solche Filme. Dann, wenn ich mir einen Mumienfilm angucke, also ja. In Anführungszeichen Horrorfilm, dann gucke ich den von Stephen Sommers. Ja, dann gucke ich halt den, der einfach auch so komödiantische Inhalte hat, der geile Action-Szenen hat, coole Darsteller. Ja. Also dann bin ich glücklich. Also ich muss da nicht noch eine Story drumherum haben, die mich total runterzieht oder die so mega düster ist, wo ich
also eigentlich ist denke. Jetzt mal ehrlich, wenn du an Mumien denkst, dann denkst du ja immer an diese Typen in diesen Laken, also Bandagen mit dem Mulbin. Ja. Das ist ja per se eigentlich eher semi-gruselig normalerweise. Ja. Ist ja so ein Zombie-Ding, aber eigentlich würdest du dich doch immer so ein bisschen sagen, Mensch Junge, ich tritt dir bitte nicht, pass auf, wo du gehst. Nicht, dass du dir auf hier, oh nicht, pass auf, wo du gehst, habe ich gesagt. Richtig. Guck dir das an, jetzt zieht er das durch.
Deine Schnürsenkel sind offen.
Weil du da vom Klo gekommen bist, sollst du hier nicht. Das ist eigentlich so ein bisschen, für mich immer waren Mumien immer so die eher weniger interessanten Filmmonster. Ja. Also da war ich auf eher so Fall. Team Dracula oder also Vampire oder auch Werwölfe oder Jekyll Hyde ist ja auch so menschliche Psyche. Ne, so, genau. Das ist ja auch schon so, nichts ist tiefer als die Abgründe auf Sahadum und der menschlichen Psyche.
Richtig, ne, richtig.
Den Satz lasse ich mir patentieren. aber
das, du wirst nach Sahadum gehen. Genau.
Was hat Sahadum gehen, Gregor? Aber du wirst Werbung dafür gucken, auf Freevee.
Ja, richtig, richtig.
Ich leide für euch. Nein, aber das ist bei dem Film, also ich würde auch jederzeit, wenn einer zu mir kommt und sagt, hast du noch mal was? Wir hatten die Diskussion jetzt auch auf Twitter vor kurzem, da ging es dann auch um so noch mal eine Empfehlung für so Abenteuerfilme und ich glaube, die Mumienreihe, also die Fraser-Mumienreihe, inklusive durchaus, auch wenn da nicht viel damit zu tun hat, der Scorpion King, das sind durchaus absolut guckbare Abenteuerfilme und der erste ist definitiv der geilste. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe mit dem zweiten jetzt im Rewatch am wenigsten Spaß gehabt. Ne? Mir ging das Kind auf den Sack, darauf, dass das eigentlich zum Teil nochmal dasselbe war wie der erste und dass der Scorpion King am Ende so furchtbar animiert gewesen ist.
Ja, das war echt eine Katastrophe. Ja. Aber Rachel Weisz hat da die bessere Frisur als im ersten Teil.
Obwohl sie ist richtig süß.
Ja, also auf jeden Fall.
Sie hat die bessere und sie hat diese Kampfszene mit Aang Sunamun, weißt du, wo die dann, hier Rückblende Pharao und dann lässt sie gegen, was man ja macht, ne? Mit Seikling, die ist auch nicht gegeben hat, ne, aber sei klingend, da sagt Stephen Sommers selber, er fand die einfach cool.
Ne? Ja, sieht auch gut aus.
Raphael von den Turtles hat ihm zugestimmt damit, indem er dieselbe Waffe gewählt hat. Ja, und diese Kampfszene im zweiten mit Aang Sunamun und Evelyn und so in dieser Rückblende, ey, das ist schon eine ganz geile Szene.
Cool gemacht, muss man
echt sagen. Und der dritte, da war halt so ein bisschen die Welle abgeebt von der Mumie und so, war ein paar
Jahre. Die sind ja auch in eine ganz andere Richtung gegangen. Genau, ne? Das war ja dann in Asien,
Drachenkönig und so. Aber Jet Li war halt durchaus auch der ist halt immer gut, auch als Gegner halt. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Und das war auch geil. Also den habe ich damals so ein bisschen, als ich den im Kino gesehen habe, weiß ich noch, dass ich so ein bisschen unterwältigt gewesen bin. Aber jetzt, so nach dem Gucken, gerade nur nach dem zweiten, muss ich sagen, habe ich mit dem dritten wirklich ein bisschen mehr Spaß gehabt. Da war es leider nicht mehr Rachel Weisz, die wollte nicht mehr. Da hat Maria Bello heißt sie, glaube ich.
Richtig,
hat die Maria Relle, Bello, ja. Hat die Relle. Hat die gute Evelyn übernommen.
Ja, also die Rolle. Aber ist es im zweiten Teil nicht auch am Ende mit diesen Affen?
Mit den Affen.
Ja.
Ach ja,
mit dem Ballon.
Ja, ja, eben. Genau, ja, ja, mit dem
so
ein großes Ballonschiff und
genau.
Also so ein Zeppelin und so. Zeppelin sind immer gut. Ich frage mich, wie so Zeppeline meine geile Idee waren für Kriege, also zum Angreifen und so.
Ja,
du musst doch da nur reinschießen.
Mit Gas gefüllt.
Ja, also das ist meine geile
Idee. Ja, ganz so klug war die Idee nicht unbedingt.
Er war noch ausbauwürdig.
Hashtag Hindenburg.
Nee, aber keine Fahrkarte. Wie der gute Ingenieur sagte.
So,
ne?
Genau,
ja, aber das war ist schon ein bisschen komisch. Und also da, wie gesagt, ich hatte jetzt mit dem zweiten Teil am wenigsten Spaß, weil mir auch wirklich der Junge echt ein bisschen auf den Sack gegangen ist.
Das ist so ein altkluger,
ja.
Ne, so ein bisschen der Wesley Crusher.
Es ist so ein bisschen das, ja gut, das musst du sehen, das war Anfang der 2000er Jahre, das war noch so, da hat man auch noch gesagt, Mensch, der junge Darth Vader ist auch eine geile Idee halt, ne?
Stimmt.
So ein ähnlicher Typus ist das auch halt.
Ja, ne? Stimmt, der sieht sogar ein bisschen so aus,
ne? Ja, er sieht genauso aus, und ist aber nicht derselbe Schauspieler. Also auch nichts gegen den, also ich hatet nicht den Schauspieler.
Nein.
Weil die Rolle war halt irgendwie so, dass das nervige, überschlaue Kind, das, ne, immer, weißt du, aus jeder Gefahr immer klüger ist als alle Erwachsenen und überall rauskommen. Mhm. In dem Alter, ich weiß nicht, der wird da als 6-Jähriger beschrieben. Also wirklich ohne Scheiß, der muss irgendwie 6 Jahre alt sein. Würde ich jetzt sagen, 6, 7 Jahre alt.
Ja, maximal 8.
Da habe ich wahrscheinlich noch Dreck gefressen. Also, weißt du? Mal ehrlich. Da bin ich doch nicht und habe doch nicht gesagt, aber Vater, kommst du mit? Ich habe hinten einige Artefakte übersetzt, einige Schriftzeichen. Und Dirnenspross, was fehlt dir? Dirnenspross.
Genau,
deiner Mutter vermochte ich Beischlaf zu leisten.
Da habe ich noch irgendwelche Autos mit Lego gebaut, die noch nicht mal gefahren sind.
Ich bin wahrscheinlich ziemlich sicher, dass ich Dreck gefressen habe. und deshalb, vielleicht ist es auch ist nur so... Kacke. Ja. Vielleicht, weil ich so dumm war, ist es so, dass ich dann sauer bin.
Da schließe ich mich aber mit ein.
Nein, aber nichtsdestotrotz, also die Reihe ist einfach wirklich lohnenswert.
Ja, auf jeden Fall.
Man hat das modern, es wirkt auch moderner, dass, wenn man daran denkt, dass das jetzt fast 25 Jahre her ist, der erste Film.
Ja.
Und wie gesagt, es war der Sommer von Matrix und so halt, ne?
Ja.
Eigentlich unglaublich, dass der Film da so einen Erfolg wurde, aber da hat...
Starke Konkurrenz, ne? Ja, also wirklich, mit Matrix, ne?
Ja. Ich glaube, es war ein bisschen Zeit dazwischen, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, da hat Brendan Fraser hat da schon so ein bisschen gezogen und halt, dass, wie gesagt, dass so in den Filmzeitungen, in den einschlägigen, dass da sehr, sehr positiv über die Effekte geredet wurde und so.
Ja,
und halt gerade bei den animierten Mumien-Szenen, da hat man schon gesehen, da wollten sie auch ein bisschen viel, ne, gerade so Großaufnahmen vor der Kamera, also wo, weißt du, wenn das Gesicht so nah an der Kamera ist, das funktioniert am Anfang gut, wo du Arnold Vosloo hast, der sich dann wegguckt, als Angst von der Moon sich ersticht und so, weil sie sagt, hier, ich bin nicht mehr der Tempel des Pharaos oder ich gehöre ihm nicht mehr und sich dann ersticht so als, und er, sein Gesicht, das ist aber dann halt Arnold Vosloo, der wegguckt und nicht eine computeranimierte, 99 animierte Puppe, die dann also Animation, die halt heute ein bisschen komisch aussieht, aber das stört auch ehrlich gesagt nicht. Das unterstreicht so ein bisschen auch den Fun, diese Achterbahnfahrt, die dieser Film
hat. Und ich finde ja auch, dass damals Trailer auch noch ganz anders waren als heute. Ne? Also damals haben die Trailer wirklich auch Sachen gezeigt, ansatzweise gezeigt. Gerade so Special Effects, CGI-Sachen, wo du denkst, wow, das spricht mich an, das finde ich toll. Jetzt mittlerweile, ich sag mal so, was wahrscheinlich gerade so CGI-mäßig mit over the top ist, ist sowas wie Avatar.
Ja.
Und du guckst den Trailer und denkst, der Trailer langweilt mich schon eigentlich mehr oder weniger, weil man hat das auch alles schon mal gesehen und es holt mich nicht mehr so ab. Früher waren Trailer anders. Die haben dich auch einfach mehr gepackt. Auch die haben dich angefeuert. Das war ja auch Sinn und Sache.
Ja.
Sinn und Zweck des Trailers. Ne? Mittlerweile hast du gerade bei Komödien so viel Trailer, die besten Gags zeigen. Ja, und auch bei Actionsequenzen, wo du denkst, ja gut, okay, kann man sich ja mal anschauen.
Ja, du sagst es, du sprichst da wirklich was Wahres aus. Also ich werde nie, du sprichst da wirklich was Wahres ganz gelassen aus. Ich werde nie vergessen, wie ich damals im Kino gesessen habe und dann haben sie den Trailer für Terminator Genesis gezeigt. Und in dem Trailer erzählen sie dir, dass John Connor für Skynet arbeitet oder Skynet ist halt.
Ja, super.
Also der Twist in diesem Film, halt, dass Skynet jetzt mit John Connor das Ganze macht, verraten sie dir im Trailer.
Ja.
Und ich habe noch gedacht, das kann nur ein Gag sein oder das ist ein Red Herring oder so, weißt du?
Ja,
weil das kann doch nicht deren Ernst sein und so halt, ne? Aber, ja, und das war so nicht, auch wenn ich habe mir den Trailer jetzt angesehen, der Trailer von dem Film, der zeigt halt auch klar die Stärken, ne? Also bunt, großer Abenteuerfilm mit einer Mumie, tollen Effekten und einen guten Rick O'Connell und eine tolle Evelyn Chernon, ne? Kanan. Ich verstehe den Namen, weißt du?
Rachel Weisz.
Evelyn heißt. Die übrigens im dritten Teil wirklich nie mehr mitspielen wollte, weil sie das Drehbuch doof fand.
Aber hat sie nicht auch irgendwie gesagt, sie fühlt sich zu alt für die Rolle? Irgendwas habe ich da auch noch im Kopf.
Ja, weil wie alt ist denn Rachel?
Also, Ende 40?
Also Rachel Weisz ist Jahrgang 1970. Das heißt, sie ist 10 Jahre älter als ich. Das heißt, solider Anfang 30.
Aber die.
Also würde ich jetzt sagen.
Aber die ist mit James Bond verheiratet. Das darfst du nicht
vergessen. Ist das so? Moment, mit wem ist die verheiratet?
Daniel Craig.
Nein.
Schon lange.
Aber nee, ist sie nicht mehr hier.
Und Nee?
Doch, was? Oder doch. Moment, sie ist seitdem, sie ist 2011 mit Daniel Craig verheiratet, in dem sie ein Kind hat und Pippa. Alter, die ist mit Daniel, die ist mit James Bond verheiratet.
Ja. Und die haben auch Kinder zusammen, glaube ich.
So eine schöne Frau. Und das Einzige, an was ich gerade denke, ist, dass sie mit James Bond verheiratet ist. Also auch, das ist auch keine gesunde Einstellung zu Frauen, glaube ich, von mir.
Ja, nicht so richtig.
Aber das ist aber auch eine. Die hat, aber die arbeitet doch noch, oder? Doch,
ja, kann ich
gerade sagen. Ja. Black Widow hat es
mitgemacht. Stimmt, genau.
Ja. Aber auch nicht, warte mal, Born Vermächtnis.
Ja, aber die macht auch viel so Independent-Kram, ne? Also nicht nur wirklich so Hollywood, sondern auch viel so kleinere Sachen, die sie ab und zu mal abliefert.
Ja.
Also wo sie mir zum ersten Mal aufgefallen ist, das war About a Boy.
Stimmt, ja.
Da fand ich sie sehr gut. Ansonsten aber auch viel Schrott, wie hier Aragorn. Das ist ja auch ganz furchtbar.
Ja. Aber übrigens, mir ist übrigens noch eingefallen, eine dramatische Szene zum Abschied wollte ich noch, als wir haben noch Winston vorhin erwähnt, der stürzt ja dann bei der Flucht ab, bei der Flucht vor der großen Sandwolke ab. Und ich fand damals, auch wenn er nur kurz dabei war, als der dann im Treibsand versunken ist und die noch für ihn salutiert haben. Und
Und
so ein bisschen so der Abgang des alten Kriegers, des alten Kriegerschlachtrosses. Ne?
Ja.
Ich finde das immer noch eine ganz gruselige Szene, wo er dann so wirklich in diesem Treibsand mit dem, sitzt ja dann tot in seinem Flugzeug und so eine Krieger tot, wie eines Klingonen würdig.
Er sieht aus, als ob er schlafen
würde. Ganz ehrlich, gehe davon aus, dass der Schauspieler geschlafen hat. Das sieht nämlich wirklich so aus, als hat er geschlafen, oder?
Ja, das stimmt, ja.
Das
ja.
Ist so, aber wenn er dann im Treibsand versinkt und so, das hat schon was total Gruseliges auch.
Auch was Klingonisches, du hast recht.
Ja, er ist auch mit seinem Flugzeug ein bisschen geschlafen. Wir wissen ja auch, Worf schläft ja auf der Brücke nach einem harten Kampf und so mittlerweile. Stimmt. Und wo die dann alle noch, oder wo Rick noch für ihn salutiert und so, das ist schon super. Aber das ist einfach, das ist wirklich ein toller Film. Wie gesagt, gerade die ersten beiden sind in Amazon Prime gerade inkludiert. Also wer das hat, ich würde sagen, es reicht, wenn ihr den ersten guckt. Wenn ihr dann noch Bock habt auf mehr, könnt ihr den Rest auch absolut bedenkenlos
gucken. Muss man nicht, kann man aber machen.
Kann man machen, genau. Ja. Kann man machen, aber der erste ist schon ein geiler Schmuckstück der 90er Jahre. Ja,
das ist so. Auch so ein bisschen entweder sonntags nachmittags bei Regen oder sowas, ne? Wo du denkst, einfach mal so einen coolen Abenteuerfilm wie früher.
Ja.
Ne? Dann guckst du dir die Mumie an und perfekt. Passt. Ja.
Okay.
Eins wollte ich aber noch sagen, was ich auch sehr geil in dem Film finde, ist einfach der Soundtrack.
Ja.
Ne, der ist von Jerry Goldsmith.
Ja.
Ja. Also Star Trek-Fans aufhorchen natürlich. Aber ich finde, der Soundtrack ist mega gut. Der passt so gut, dieser ägyptische Score. Ich finde das toll. Also finde ich richtig gut.
Absolut, das ist auf jeden Fall erwähnenswert, Der Soundtrack ist wirklich, vermittelt einem wirklich diese Abenteuerlust. Und im Moment ist es ja so, im Kino kann man ja gerade aktuell den fünften Indiana Jones sehen und so, also sind ja Abenteuerfilme im Moment so ein bisschen und wog. Ich hatte auch noch jetzt ein paar anderen mir noch angesehen, hier zum Beispiel, den ist bei vielen, glaube ich, nicht so positiv besetzt, aber der Prince of Persia,
finde ich mega.
Finde ich super. Find ich
der ist total gut, total gut.
Werbung, der ist auf Disney Plus inkludiert. Und genau, Sands of Time heißt er, glaube ich, ne?
Richtig.
Und auch ein ganz toller Abenteuerfilm mit
super Absolut.
Im Moment habe ich
so wenn man das Spiel gespielt hat, erkennt man oft auch viel so Moves wieder aus dem Spiel und sowas. Und der hat eine tolle Story, der hat gute Schauspieler, ist Ben Kingsley dabei.
Ist aufwendig.
Sehr aufwendig gemacht und kann ich auch genauso wie du nur empfehlen. Toller Abenteuerfilm.
Ja, weil immer so gehetzt wird, dass Videospielverfilmungen immer scheiße sind und so. Ne?
Ja, ist ja auch
Ausnahmen.
Oft so.
Ja, ist oft so, aber es gibt auch Ausnahmen. Ne? Ja. Silent Hill beispielsweise ist sehr gut.
Ja.
Ne?
Ja.
Und alle Resident Evil Filme natürlich waren ein Witz.
Dankeschön.
Aber ganz ehrlich, Prince of Persia, ich weiß, irgendwie haben die nicht so viele auf dem Schirm und ich höre immer so, oh, das sind wir nicht. Ich finde, der ist super toll aufwendig gemacht und macht auch echt, vermittelt einem diese Welt ganz gut und das ist ein schöner Abenteuerfilm.
Ja, finde ich auch. Ja. Hat mir im Kino schon gut gefallen und ich habe den auch schon danach ein paar Mal wieder gesehen, also kann man sich sehr gut angucken.
Ja. Was ich jetzt angucke, ist mir nochmal Ghostbusters 2, damit ich Peter McNichol nochmal ein bisschen feiern kann. Jörg, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ja, auch, Gregor. War wieder sehr schön und ich hoffe, wir wiederholen das bald mal.
Och, da finden wir was.
Mit Sicherheit.
Super. Ja, alles liebe klar. Leute, dann in dem Sinne, macht's gut, tschüss und ciao.
Ciao.
Ja. eine Produktion des Podcast-Imperiums.